onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Schönen guten Tag zusammen. Jetzt ist es endlich geschafft. Heute gibt's wieder ordentlich was auf die Ohren. Und weil wir wieder so viel Interessantes für euch haben, nur ganz kurz, um was es geht. Zunächst stellen wir euch die frisch herausgekommene Buch-DVD-Edition von Dori Tsimas und Nicolas Silla, Das Recht, glücklich zu sein, über das erste Treffen zapatistischer Frauen von 2007-2008 in Chiapas vor. Danach bleiben wir in Mexiko und berichten über ein wesentlich weniger aufbauendes Thema, nämlich den paramilitärischen Überfall auf eine Menschenrechtskarawane in Oaxaca, bei dem zwei Menschen ermordet wurden. Um den ganz eigenen kolumbianischen Hip-Hop bzw. um den Dokumentarfilm Frequencia geht es in unserem dritten Beitrag. Schließlich kehren wir thematisch nach Mexiko zurück. Im letzten Beitrag schildern zwei ArbeiterInnen aus der mexikanischen IT-Industrie die dortigen Arbeitsbedingungen. Und nun viel Spaß beim Hören. Vor über 15 Jahren erhob sich die zapatistische Befreiungsarmee EZLN im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas gegen kapitalistische Ausbeutung und rassistische Diskriminierung. Seitdem kämpfen sie für Autonomie und basisdemokratische Strukturen. Frauen hatten dort von Anfang an mehreren Fronten zu kämpfen, sowohl gegen Rassismus und Ausbeutung als auch gegen machistische Strukturen. So hatten sie neben dem bewaffneten Kampf in erster Linie die Aufgabe der Reproduktionsarbeit zu erledigen. Daran hat sich jedoch so einiges verändert. Zu Ehren der verstorbenen Freiheitskämpferin Comandanta Ramona luden die zapatistischen Frauen zum Jahreswechsel 2007-2008 zu einem internationalen Treffen in das selbstverwaltete Aufstandsgebiet nach Chiapas ein, um sich auszutauschen und vor allem, um von ihrem Kampf zu erzählen.
Ahora como mujeres ya conocemos nuestros derechos de participar en algunas reuniones, encuentros. Ahora como mujeres tenemos la libertad de decidir nuestras parejas y cuántos hijos tener.
Also mein Eindruck ist, dass sich unglaublich viel getan hat. Alleine wie selbstbewusst auch die Mädchen sind und die jungen Frauen, also die auch im Aufstand in der Autonomiebewegung groß geworden sind, dass sie sich überhaupt trauen, ja, so selbstbewusst zu sagen, hey, ich habe Rechte, ne, ich habe Wünsche und ich kann machen, was ich will. Also das sind schon so Aussagen, die hätte es da vor 10 Jahren, sag ich mal, so noch nicht gegeben. Und das ganze Treffen war auch von den Frauen getragen, also auch die Technik wurde von den Frauen gemacht. Man sah also, wie die zapatistischen Frauen sich auch selber dokumentierten, ne, mit Audios und Videokameras. Und das fand ich schon enorme Fortschritte, dass sie sich selber auch ihre eigene Geschichte schreiben.
So Nicolas Silla, eine der 5000 Frauen und Männer aus über 30 Ländern der Welt, die diesem Aufruf folgten und am ersten Treffen der zapatistischen Frauen mit den Frauen der Welt teilnahmen. Nicola und ihre Kollegin Dori Tsimas von Zwischenzeit e.V. aus Münster hielten dieses historische Treffen in Form einer Buch-DVD-Edition fest, die nun ganz neu erschienen ist. In den dokumentierten Redebeiträgen berichten die indigenen Frauen von ihren Biografien vor dem Aufstand von 1994, von ihren Aufgaben, Problemen, Hindernissen und Erfolgen innerhalb der EZLN und beim Aufbau der zivilen Selbstverwaltung, sowie von ihrem alltäglichen Kampf für die Anerkennung ihrer Rechte und Würde als Frauen, als Indigene und als Arme.
Compañeras, les vamos a platicar las experiencias que hemos aprendido en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Antes de 94, muchas compañeras subieron a la montaña para prepararse como insurgenta, para enfrentar al enemigo.
Für uns war es wichtig, die Frauen selber reden zu lassen, also dass wir jetzt gar nicht so über sie schreiben oder über sie filmen und uns da, weiß ich nicht, so von außen als westliche Frauen so eine Meinung drüber bilden, sondern eigentlich war es uns wichtig, das wiederzugeben, was wir dort erleben. Das ist jetzt immer gefiltert, also ich kann nicht eins zu eins was übertragen. Es ist eine Übersetzung von dem, wie ich meine, wie die Frauen es darstellen wollten. Und ich finde, das ist uns ganz gut gelungen. Also wir haben sehr viele Bilder im Buch, die Texte sind fast ausschließlich die Reden auch der Frauen. Wir haben ganz wenige Sekundärtexte genommen, die uns wichtig waren, nochmal um ja einen Hintergrund auch zu bringen. Das finde ich ist gut gelungen, dass wir ja das Treffen, so schön es eben auch war, mit der Atmosphäre, die es auch gab, wiedergeben wollten.
Die Buch-DVD-Edition kann bei Zwischenzeit e.V. Münster für 16 Euro bestellt werden. Teile des Gewinns aus dem Verkauf fließen an sabbatistische Frauenprojekte.
Por buscar trabajo, vida, plata, por guardar. Encuentras tu rostro en el espejo mientras esperas las caras del dolor en las calles enfrentar.
Te ha tocado, dado, te ha animado, sí.
Animado a buscar la verdad. Una cara que te aflija a la hora de la cotidianidad en las calles enfrentar. Un cuerpo que en la calle tirado está, esperando un pedazo de pan que alguien se digne a regalar. Muchas manos que se animan, pocos brazos llenos de heridas. Así es la vida.
Pero no sueñas, no despiertas. Es algo que como vida te ha quedado. Calles frías como si fuera pesadilla. Vivir a la expectativa y no hallar la salida. ¿Cómo reír si mi madre llora por un beso en la mañana? No hay consuelo por el sueño desvelado, largas horas, amontonado el sentimiento.
San Juan Coppola ist eine Gemeinde der Triqui Indígenas im Bundesstaat Oaxaca. Im Januar 2007 hat sie sich für autonom erklärt. Seit Ende des letzten Jahres wird die Gemeinde von Paramilitärs der Ubisoft belagert. Die Ubisoft hat Straßensperren errichtet. Strom- und Wasserzufuhr sind gekappt. Die BewohnerInnen des Ortes riskieren ihr Leben, wenn sie auf ihre Felder gehen wollen, um Lebensmittel zu holen. Das Gesundheitszentrum des Ortes ist seit 3 Monaten geschlossen, ebenso die Schulen, niemand wird herein oder herausgelassen. Am 27. April machte sich eine Friedenskarawane auf den Weg in diesen Ort. Unbewaffnet und friedlich. Ein Konvoi, der Lebensmittel und Medizin in den Ort bringen wollte. Und ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann. Aufgerufen hatten dazu die Comisión de Observación Internacional, die Organisationen Vocal und Cactus und das Netzwerk der kommunitären Radios im Südosten Mexikos. Mindestens 22 Personen aus Mexiko und aus dem Ausland machten sich auf den Weg. Kurz vor Erreichen des Ortes trafen sie auf eine Straßensperre der Ubisoft. Es wurde sofort scharf geschossen. 2 Personen starben im Kugelhagel. Der finnische Anarchist und Menschenrechtsaktivist Juri Antero Jakola und Beatriz Alberta Carino, die 35-jährige Mitbegründerin des Radionetzwerkes Rete Radios y Comunicadores del Sureste Mexicano und Menschenrechtsaktivistin. Die Karawane kommt nicht im Ort an. Es gibt Verletzte und Vermisste. Wir sprachen am 3. Mai mit Philipp Gerber über die Hintergründe der Ereignisse. Philipp koordiniert die Mexiko-Projekte bei der Nichtregierungsorganisation Medico International Schweiz. Das Interview führten wir telefonisch. Wir entschuldigen uns für die nicht gerade blendende Qualität und wundert euch nicht, im Hintergrund hört ihr ab und an den Singsang eines tropischen Vogels. Zunächst wollten wir von Philipp wissen, was sind das für Gruppen, die dort in der Region agieren?
Die sind sehr stark in den letzten Jahren unter der Kontrolle der PRI gewesen, so die berühmten Kaziken, die da die Leute im Griff haben und letztlich auch das Stimmvolk oder so für die PRI kanalisieren.
Die PRI, Partido Revolucionario Institucional, regiert seit fast 80 Jahren ununterbrochen in Oaxaca.
Das sind vor allem 2 Organisationen, die da die Sache beherrschen wollen. Das ist einerseits MUD, also das Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui. Und die stammt aus Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre. Und das zweite ist Ubisor. Ubisor ist gegründet worden vor gut 15 Jahren, Mitte 90er Jahre, um eben auch diese Einheit dann aufzubrechen, weil das MULT dann doch gewisse Forderungen gestellt hat. Das MULT ging dann in 2005 bei den Wahlen als Gouverneur, der aktuelle Gouverneur gewählt wurde, Ulises Ruiz, der Bekannte, hat MULT eine Partei gegründet, Partido de Unificación Popular, PUP, und das war dann so eine Art simulierte Opposition, die den Unmut der Trikis aufgesogen hat und in eine Opposition kanalisiert hat, die aber in dem Sinne keine Chance hatte, also sich auch nicht mit linken Parteien wie der PRD oder anderen zusammengetan hat. Und diese simulierte Opposition hat auch möglich gemacht, dass dann die Opposition, die eigentlich Chancen gehabt hätte, die Wahlen zu gewinnen, es knapp nicht geschafft hat.
Neben der Ubisort, die der PRI nahe steht, und der MULT, die im Grunde auch nur eine Pseudo-Opposition ist, gibt es noch eine dritte Gruppe.
Zum Movimiento de Unificación, von dem gab es dann eben die Abspaltung, die Unabhängige, die Independiente, die Multi. Und das waren die Leute und die Gemeinden, die gesagt haben, ja eben, wir wollen keine Partei, PUP, wir wollen wirklich unabhängig sein als indigene Gemeinden. Und uns nicht einspannen lassen in den Karren der politischen Parteien. Und dieses Multi, das hat sich dann im Verlauf des Aufstandes 2006 gegründet und hat dann am 1. Januar 2007 San Juan Copala als unabhängige Gemeinde erklärt. Das ist letztlich, sind die Trikis, das ist ein Riesenvolk, das sind Zehntausende von Leuten und die sind einfach ganz wichtig als Stimmvieh für die PRI. Und es gilt offensichtlich, um jeden Preis zu verhindern, dass Tricky-Gemeinden, also geschlossen, weil das sind dann ja meistens Votos Collectivos, so gemeinsame Wahlen, dass die sich wirklich zur Opposition schlagen, die dann der PRI zu einer Gefahr werden. Und die letzte Wahl war sehr knapp. Viele haben gesagt, das sei Wahlbetrug gewesen. Und wenn da 30.000, 40.000 Trikis plötzlich bei der Oppositionsallianz wählen würden, wäre das natürlich unter Umständen das Zünglein an der Waage, oder?
Die Vermissten sind wohl inzwischen alle wieder aufgetaucht, doch auch das ist nicht ganz sicher. Es hat keine Teilnehmerlisten gegeben, so heißt es, aus denen genau hervorginge, wer an der Karawane teilgenommen hat. Wichtig ist, dass die Ereignisse und die Situation vor Ort nicht in Vergessenheit geraten.
In San Juan Copala hat sich genau nichts verändert, oder? Also die sind weiterhin umzingelt und es gibt weiterhin diese Paramilitärs, die offensichtlich das Territorium kontrollieren, also die sogar Polizei beschießen, wenn die dann stört.
Wir bedanken uns bei Philipp für das Interview und in den nächsten Tagen wollen wir noch einen längeren Beitrag zu den Ereignissen gesondert ins Netz stellen.
Palabras hablan reales cosas, no son mofas. 15 días semana, arroz, frijoles y lentejas, pues no hay pa' más. El jefe desaparecido por el motivo de Camajena, una mujer nueva. La cucha sufre suda de tanto limpiar. Después de camellar, los niños lloran, el hambre acosa. Los juguetes dañados no son reemplazados. El calendario muestra que falta mucho para el día de pago y ni un centavo. Ja.
Yeah, 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 yeah.
Trabajamos rap aquí, hacemos rap, hacemos DJs, hacemos música. Watch out.
Oh. soy John Price. Y esta es nuestra gente, nuestra cultura, nuestras raíces. You know?
Colombia.
La música es un arma tan fuerte que nadie la puede derribar. Ningún gobierno autoritario, ninguna fuerza militar la puede derribar, porque la música está en el alma, la música está implícita en el cuerpo.
Was wir gerade hörten, ist ein Vorgeschmack auf den Film Frecuencia Colombiana über die kolumbianische Hip-Hop-Szene in Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Quibdó, Buenaventura und Cali. Im Rahmen des Theater- und Filmfestivals Libertad y Desorden, Freiheit und Unordnung, im Hebel am Ufer in Berlin, führte Co-Regisseur Walter Hernandez seinen Film vor und stellte sich anschließend für ein Gespräch zur Verfügung. Zunächst berichtete er über den allgemeinen Trend im kolumbianischen Hip-Hop.
Der kolumbianische Hip-Hop hat sich stark ausgebreitet. Es gibt eine neue Generation, die sich die verschiedenen Elemente angeeignet hat. Rap, DJs, Graffiti, Breakdance. Es wurde eine gesellschaftliche Anerkennung erreicht. Die Möglichkeiten, gehört zu werden, eingeladen zu werden und Events auf die Beine zu stellen, haben sich vervielfacht. Wir haben von Anfang an versucht, uns sichtbar zu machen, zu zeigen, was wir tun. Was zwischen uns passiert, kann man mit den Worten gegenseitige Anerkennung und auch gegenseitige Hilfe zwischen den einzelnen Genres beschreiben. Das gilt auch für Metal- oder Rockgruppen wie Aterciopelados. Die Rolle der Frau zeigt sich in einer neuen Generation von Künstlerinnen, die sich schon in den 90ern ausprobiert haben und vielleicht auch Sachen nachgemacht haben. Aber heute fordern sie immer mehr ihren eigenen Platz ein.
Der Film wird seinem Namen kolumbianische Frequenz gerecht. Wie bei einer Frequenzsuche im Radio werden alle Sender des Hip-Hops vorgestellt. Auch die sozialpolitische Wirkung des Genres wird deutlich. Für Walter Hernandez entspricht der kolumbianische Hip-Hop nicht der klassischen Mainstream-Bewegung. Vielmehr ist für ihn der Hip-Hop ein Synonym für Vielfalt. Der Regisseur begründet, warum der Hip-Hop Möglichkeiten eröffnet, sich als politisch bewussten Menschen zu begreifen.
Wenn die Leute sich den Hip-Hop aneignen, in ihn hineingehen, merken sie, dass sie sich als Mensch konstruieren. Wenn ein Rapper sich entscheidet, Rapper zu sein, stößt er auf die Welt der Möglichkeiten, sich auszudrücken, auf Wörter, auf Poesie. Er begreift, davon abhängig zu sein, was um ihn herum geschieht, was er sieht. Man beginnt dem Umfeld eine andere Bedeutung zu geben. Man kritisiert es, stellt es in Frage. Das, was man sieht, wird durch das Bewusstsein aufgenommen und man fühlt es.
Der kolumbianische Hip-Hop ist nicht aus dem Nichts entstanden. Natürlich halfen Vorbilder aus den USA, wo der Hip-Hop entstanden ist. Aber es hat sich mittlerweile ein ganz eigener Stil entwickelt, der sich auch den Traditionen der eigenen Musik bedient und sich mit weiteren Genres vermischt. Eine besondere Rolle spielt das afroamerikanische Erbe und im Besonderen die Cumbia und die Piqueria, wie uns der Regisseur erklärt.
Zunächst imitierten die Hip-Hopper und Hip-Hopperinnen, was man aus anderen Ländern kannte. Aber die Leute sind immer mehr dazu bereit, unsere eigene Musik zu erforschen. Auch die Traditionen blühen wieder auf.
Calles frías como si fuera pesadilla, vivir a la expectativa y no hallar la salida. Como reír si mi madre llora por un beso en la mañana. No hay consuelo por el sueño desvelado largas horas.
El hip hop es hijo de todo.
Der Hip Hop ist auf allgemeiner globaler Ebene das Kind der Afrokultur. Im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Afrika und den USA müssen wir dringend über die Verbindung mit der Vorgängermusik reden, also dem Hip. Dem Funk, Soul, R&B, Blues, Gospels und den Worksongs. Und da schlagen wir die Brücke zu der Cumbia, weil sich dort die afroamerikanischen und indigenen Kulturen mit der westlichen Kultur treffen. Auf musikalischer Ebene ist die Cumbia auch mit dem Hip-Hop verbunden. Man kann beide perfekt mischen. Die grundlegenden Rhythmen, die aus dem Beat bekannt sind, kommen aus dem Funk und wurden danach weltweit mit dem Hip-Hop identifiziert. Das andere ist die immense Entwicklung des Gesprochenen. Diese Improvisationskultur rührt von den Versammlungen her. Die Traditionen all dieser Musik sind die gesungenen Tänze. Man isoliert niemals den Ausdruck der Stimme vom Körperausdruck. Beispiele dafür sehen wir in der Piqueria, die die Tradition der Improvisation zusammen mit dem Vallenato darstellt. Man kann sie ständig auf Events sehen. Und die Piqueria-Wettbewerbe haben eine große Bedeutung. Sie sind das Äquivalent des Freestyles im Hip-Hop.
Weitere Informationen über den Film gibt es auf der Homepage der Stiftung Intermundus, die diesen Film ermöglicht hat und unter anderem von den beiden Regisseuren Vanessa Gocz und Walter Hernandez gegründet wurde, um die Welt durch kulturelle Kommunikation ein bisschen näher aneinander rücken zu lassen. www.intermundus.org Ob Mobiltelefone, Blackberries, PCs, Notebooks. Unser Alltag ist voll von elektronischen Geräten, mit denen wir kommunizieren oder arbeiten. Doch wo all diese Wunderwerke der Technik herkommen und vor allem, wie sie hergestellt werden, davon wissen wir kaum etwas. Auf einer Rundreise durch Deutschland berichten Merechilda Peñalosa und Rubenia Delgado über die gar nicht heile Elektronikwelt Mexikos.
Mexiko ist, hinter China, zu einem der wichtigsten Exporteure von Elektronikprodukten geworden. Das lateinamerikanische Land funktioniert quasi als eine verlängerte Werkbank für große Markenkonzerne wie Dell, Hewlett-Packard, Nokia, IBM, Apple oder Microsoft. Die Big Names produzieren allerdings nicht selber, sie lassen produzieren. Dafür beauftragen sie sogenannte Kontraktfertiger. Große, kaum bekannte Firmen mit Namen wie Flextronics, Jabil Circuit, Sanmina oder Foxconn. Diese Kontraktfertiger haben den Auftrag, die Handys, PCs, Notebooks oder Spielekonsolen zusammenzubauen. Die dafür nötigen Einzelteile importieren sie nach Mexiko. In Mexiko selbst nutzen sie nur die billige Arbeitskraft. Wie es dabei zugeht, davon berichten in diesen Tagen Merechilda Peñalosa und Rubenia Delgado auf einer Rundreise durch Deutschland. Merechilda Peñalosa ist 28 Jahre alt. Sie repariert in Guadalajara für den Kontraktfertiger Jabil Circuit Blackberry-Telefone.
Bueno, pues el salario, que es el principal problema de todos nosotros, que son pues muy bajos.
Der Lohn ist das größte Problem. Er reicht nicht zum Leben. Also müssen wir viele Überstunden machen. Neben den 8 Stunden normaler Arbeitszeit muss man weitere 8 Stunden arbeiten. 16 Stunden steht man und arbeitet, 6 Tage die Woche. Meine Schicht beginnt um 14 Uhr mittags, dann arbeite ich bis 21.30 Uhr. Wenn ich Überstunden mache, arbeite ich die ganze Nacht durch, bis 6 Uhr morgens. Und dann muss ich wieder um 14 Uhr anfangen. Ich schlafe 4 Stunden, denn ich muss um 12 Uhr wieder aufstehen, duschen, etwas essen und zur Arbeit fahren. Die Chefs machen dir klar, es ist deine Pflicht, mehr zu arbeiten. Tust es nicht, wirst du verwarnt.
Merechilda hat viele Kolleginnen, denn das Schuften an den Werkbänken ist Frauenarbeit. Derzeit arbeiten in Mexiko rund 380.000 Menschen in der Elektronikproduktion. Davon sind rund 80% Frauen. Viele dieser Frauen sind alleinerziehend oder die Haupternährerinnen ihrer Familie. Und viele haben 3 oder 4 Kinder.
Y por ejemplo, una compañera que tiene 4 hijos, más ella.
Wenn eine Kollegin 4 Kinder hat, bräuchte sie 5.989 Pesos monatlich, rund 370 Euro, nur für das Nötigste. Kleidung, Ausgaben für Schuhe, Arztbesuche oder Medikamente sind da nicht eingerechnet. Sie bekommt aber nur 3.405 Pesos, also 209 Euro, ungefähr die Hälfte. Deswegen muss sie so viele Überstunden machen.
Hacer tanto tiempo extra, porque no le alcanza.
Doch nicht nur der Lohn reicht hinten und vorne nicht. Die 32 Jahre alte Rubenia Delgado arbeitet für die mexikanische Arbeitsrechtsorganisation Cereal. Cereal hat im November 2009 den dritten Bericht über Arbeitsbedingungen in der mexikanischen Elektronikindustrie vorgelegt. Rubenia Delgado zählt auf, was sich in den großen Produktionshallen abspielt.
Uno de los principales derechos violados en toda la industria electrónica es la libertad de asociación.
In der gesamten Elektronikindustrie wird das Recht auf Organisations- und Koalitionsfreiheit unterdrückt. Die Arbeiter dürfen sich nicht versammeln und miteinander reden. Eine andere, sehr schwere Arbeitsrechtsverletzung sind die kurzen Arbeitsverträge. Das gibt es auch überall. Viele bekommen nur Verträge für 28 Tage. Wir hören die Klagen der Arbeiterinnen. Es ist Monatsende und ich weiß nicht, ob sie mir den Vertrag verlängern. Vor allem, wenn es alleinerziehende Frauen sind, ist da immer die Sorge, was gebe ich meinen Kindern zu essen? Und dann gibt es überall Entlassungen ohne Entschädigung. In Mexiko haben die Menschen bei einer Entlassung per Gesetz das Recht auf den Lohn von 3 Monaten, auf Beiträge zur Rentenkasse und den finanziellen Gegenwert von Urlaubstagen. Sowohl die Unternehmen als auch die Zeitarbeitsfirmen wissen das, zahlen den Leuten aber nach Lust und Laune mal 1.000, mal 600, mal 1.200 Pesos. Und dann gibt es noch etwas. Überall in der Elektronikindustrie gibt es Verbote, auf die Toilette zu gehen. Es ist schon fast komisch, wenn man in einem Unternehmen auf die Toilette gehen kann, wann man möchte. Die Arbeiterinnen erzählen, dass sie kein Wasser trinken, weil sie nicht aufs Klo dürfen. Deswegen bekommen einige Nierenkrankheiten oder Blasenentzündungen.
Y por aguantarse de ir al baño, algunas están enfermas de la cistitis. Tienen cistitis.
Fragt man die beiden, was die offiziellen Gewerkschaften zu all dem sagen, winken sie nur ab. Merchilda erklärt:
Nosotros como trabajadores, la empresa no nos dice, ay, tienes un sindicato. Nosotros, de hecho, ni siquiera nos enteramos.
Uns Arbeitern teilt das Unternehmen gar nicht mit, dass für unsere Fabrik eine Gewerkschaft existiert. Die Hitachi-Arbeiterinnen zum Beispiel hatten eine Gewerkschaft. Als sie sie um Hilfe baten, hat die Gewerkschaft nichts gemacht. Im Gegenteil, sie identifizierten die Leute und separierten sie von den anderen Arbeiterinnen, damit sie ihnen keine Flausen in den Kopf setzen, weil sie sich gewehrt haben. Die Gewerkschaft hat sie verfolgt, das ist das, was sie tun.
Rubenia nickt, während Merchilda erzählt. Dann will auch sie noch etwas klarstellen.
Die Gewerkschaftslandschaft in Mexiko ist nicht gesund. Es gibt in den Gewerkschaften viel Korruption. Die Gewerkschaften unterstützen nicht die Arbeiterinnen. Es sind Chefgewerkschaften, gelbe Gewerkschaften. Jeden Monat erhalten sie vom Unternehmen ihre Beiträge. Vom Unternehmen, nicht von den Arbeitern.
Rubenia und Merchilda sind auf Einladung der NGOs Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung sowie der christlichen Initiative Romero noch bis zum 6. Mai in Deutschland unterwegs. Am 5. Mai sprechen sie in Düsseldorf auf der Hauptversammlung der Aktionäre von Metro. Was werfen sie dem Konzern vor?
Pues más bien, vamos a ir con Metro porque sabemos que son unas tiendas.
Wir gehen auf die Hauptversammlung, weil wir wissen, dass Metro Elektronikartikel verkauft, die Arbeiterinnen und Arbeiter in Mexiko herstellen. Wir wollen, dass man hier erfährt, unter welchen Bedingungen diese Artikel hergestellt werden und wie die Arbeitsrechte verletzt werden. Metro soll seine Lieferanten auffordern, die fundamentalen Arbeits- und Menschenrechte einzuhalten.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.